Vor ein paar Wochen bin ich in meinem Auto unterwegs. Es ist nachts um 12:30, ich komme von der Sitzung, ich fahre nach Hause und ich höre Musik. Manchmal höre ich Hörbücher, aber ich höre Musik. Ich höre Casting Crowns und ich höre diesen Song. Und weil ich allein im Auto bin und Zeit habe, fange ich an, den Gedanken zu übersetzen. Und während ich an diese Stelle komme, dieser peinliche Moment, der ein Leben verändern könnte, fällt mir eine Person ein. Eine Freundin von uns, die wir eine Zeit lang kennen schon, und die Freundschaft ist immer besser geworden und sie glaubt nicht an Jesus. Wir leben so miteinander, Familien haben viel miteinander zu tun und sie weiß von uns. Sie weiß, dass wir an Gott glauben, sie weiß, wie wir unser Leben leben. Das ist alles okay. Und wenn wir dieses Lied hören, habe ich das Gefühl, Gott stellt mir die Frage und sagt, hast du ihr schon mal klar gesagt, dass ich sie lieb habe? Es ist 12:30, ich bin ziemlich müde und ich denke mir, jetzt oder nie. Ich nehme mein Handy aus der Halterung und fange an, eine Sprachnachricht zu machen. Und sag ihr, hey, es kann sein, dass es jetzt super peinlich wird. Und wenn du das total doof findest, dann sag mir einfach, hey, Tobi, das war völlig daneben. Ja? Du hast dir die völlige Stränge überschlagen, das geht dich nichts an und so. Ist völlig in Ordnung. Aber ich habe das Gefühl, du hast schon viel mitbekommen davon, dass wir an Gott glauben und so, aber ist dir eigentlich klar, wie sehr Gott dich liebt? Weißt du eigentlich, dass ich der Meinung bin, dass Gott das Beste ist, was deinem Leben passieren kann? Ich glaube, wenn du mit Jesus lebst, dann hast du so viele gute Antworten auf die Fragen, die dich bewegen. Und so vieles in deinem Leben, was nicht in Ordnung ist, wird heil werden. Ich bin da fest davon überzeugt. 4 Minuten Sprachnachricht. Abgeschickt, fast den Mut verloren, weitergefahren. 4 Tage habe ich gewartet. Dann kam eine Antwort, Sprachnachricht. Ich war gespannt. Ich dachte, kriege ich jetzt die Freundschaft gekündigt? Oder sagt die, das war daneben? Die Antwort war für mich überraschend. Sie hat sich bedankt. Und sie hat gesagt, danke für die guten Worte. Und sie hat gesagt, ich sehe das bei euch. Ich sehe das, dass ihr das habt. Ich möchte das eigentlich auch, aber ich weiß nicht wie. Und ich denke, wenn das Problem ist, dann kann ich dir helfen. Wenn du möchtest, aber nicht weißt wie, dann können wir drüber reden. Und wir haben telefoniert und wir sind in Kontakt. Das ist jetzt nicht die Bam-Geschichte, aber es ist was losgegangen. Ein kleiner, peinlicher Moment. Einmal überwinden, was zu tun, was vielleicht einen Schritt weiter ist, als man normalerweise gegangen wäre. Mal riskieren, sich zu blamieren oder auch abgestoßen zu werden oder eine Ablehnung zu bekommen. One awkward moment. Den Schritt zu gehen. Ich möchte mit euch heute darüber nachdenken, wie Menschen zu Jesus finden und was unsere Rolle dabei ist, was deine Rolle dabei steht. Und ich habe mal so 3 Wege aufgezeigt, von denen ich denke, dass es mögliche Wege sind, wie man zu Jesus findet. Da könnte das jetzt kommen, statt meiner Rückansicht. Ich habe mich heute noch extra die Haare geschnitten. Es funktioniert leider wieder nicht. Doch, nee. Schade, du musst für mich klicken, es tut mir leid. Ich habe 3 Wege gefunden, wie man zu Jesus kommen kann. Der erste Weg ist über eine Veranstaltung. Also Menschen kommen in eine Veranstaltung und sie besuchen so ein Go Fresh oder besuchen ein Jesus House oder eine evangelistische Zeltveranstaltung oder was es auch immer so gibt. Und dort steht einer vorne, so wie ich gerade, und sagt, Mensch, Jesus liebt dich. Und man sitzt in der Bank und denkt, ja, das ist es. Jetzt bin ich an Bord. Und vielleicht ist man diese Veranstaltung gestolpert durch einen Zufall oder hat ein Plakat gesehen oder eine Einladung bekommen oder irgendwie. Eine Aktion, ein Event, eine Veranstaltung, irgendwas Besonderes, Außergewöhnliches. 2. Weg, über eine Gruppe. Man geht in eine Gruppe, ist meistens eher so jüngeres Alter, eine Jungscha-Stunde oder Teenkreis oder Jugendkreis, vielleicht auch sogar ein Hauskreis, in dem man dazukommt über Freunde. Und dann ist man da dabei und man lernt das da so langsam kennen. Die anderen machen das da schon mit diesem Jesus und man irgendwie dann auch. Und ja, irgendwann sagt man, doch, das hat mir jetzt geholfen. Diese Gruppe von Menschen hat mir geholfen, Jesus kennenzulernen. In der Jungscha, da habe ich das irgendwie kennengelernt. Vorher kann ich das nicht von zu Hause und ich bin da irgendwie reingestolpert, da hing irgendwie in der Schule ein Plakat oder was auch immer oder so. Und die 3. Möglichkeit ist ein Mensch. Es gibt eine Person und diese Person ist so an einer anderen Person dran, dass sie sagt, Mensch, komm doch mal mit. Ich lade dich ein. Ich erzähle dir davon. Ich fahre dich dahin. Eine Oma, die immer gebetet hat für mich früher. Oder jemand, der mich immer mitgenommen hat in die Jungscha. Oder ein bester Freund oder ein Jugenddiakon oder irgendjemand, der da an mir dran geblieben ist. Vielleicht auch ein Pfarrer oder ein Religionslehrer oder irgendjemand im Leben, in der Biografie von einem Menschen, wo man sagt, Dieser Mensch war ausschlaggebend dafür, dass ich Jesus kennengelernt habe, dass ich meinen Weg dahin gefunden habe, weil diese Person an mir dran geblieben ist, weil sie nicht aufgegeben hat. Drei mögliche Wege. Und wir sind wieder bei Mentimeter. Wenn du einmal weiterklickst, steht, glaube ich, der Code auch nochmal oben. Wer jetzt rausgeflogen ist, ihr dürft euer Handy wieder zücken. Der Code ist der gleiche wie vorhin. 91 21 79 95, falls ihr rausgeflogen seid. Und ich bitte dich mal, deinen Weg zu Jesus zu voten und zu sagen, war das für dich eine Aktion, in die du irgendwie reingestolpert bist, eine Veranstaltung? War das eine Gruppe, in der du lange warst? Oder war das ein Mensch? Vielleicht jemand, der dich dahin geschleppt hat, der an dir dran geblieben ist, deine Eltern, die für dich gebetet haben oder dich zum Teamkreis gefahren haben, auch als du nicht wolltest. Also gab es einen Menschen, war es eine Gruppe, die dich da begleitet hat oder war es eine Aktion, in die du irgendwie reingestolpert bist? 50 Leute haben schon abgestimmt, ihr könnt zu Hause auch mitmachen. Code ist immer noch der gleiche. Seid ihr so ein Stück bei uns dabei? 53, sehr gut, reicht. Sehr gut, wir haben ein eindeutiges Votum. Die Aktion ist relativ niedrig bewertet. Und das ist für mich auch keine Überraschung. Da geht es nämlich erstmal nicht um Beziehungen. Da geht es darum, bei einem punktuellen Ereignis irgendwo dabei zu sein, irgendwie reinzustolpern oder eingeladen zu werden oder so. Und das findet statt immer wieder, sehen wir auch bei manchen von uns, aber im Vergleich zu den Beziehungsseiten, zu den Gruppen oder von den Menschen, ist es total gering. Und wenn wir uns das angucken, dann wundert mich eine Haltung, auf die ich immer wieder treffe. Und diese Haltung ist, ja, wenn wir Leute zu Jesus einladen wollen, dann müssen wir die doch nur dahin schleppen. Zu der Veranstaltung. Oder bei uns in der Kirchengemeinde, ja, da machen wir auch was Evangelistisches. Wir haben da so einen Kurs, Alpha-Kurs. Oder wir haben da immer alle drei Jahre machen wir doch Jesus House mit. Wir machen doch Evangelisation. Da kommen doch Menschen, die können doch Jesus finden. Wenn ich mir diese Statistik angucke, die wir jetzt gerade erhoben haben, würde ich sagen, das hilft nicht viel. Das sind ein paar, ja, ist gut, dass wir das machen. Aber die Mehrzahl der Menschen, die zu Jesus finden, kommen über eine Beziehung. Über eine Gruppe von Menschen, über einen einzelnen Menschen, der vielleicht diese Person in diese Gruppe begleitet oder auch in der Gruppe begleitet. Kennt ihr vielleicht, wenn man zum ersten Mal jemand zum Teamkreis oder so, wenn da jemand kommt, der kommt vor allem dann wieder, wenn der einen Freund da hat. Oder auch in der Jungscherstunde. Und es ist bei älteren Menschen nicht anders. Klar, ich brauche irgendwie einen Andockversuch. Geht mal eine fremde Gemeinde 3, 4, 5 Mal. Wenn ihr da niemand euch anspricht, dann geht ihr irgendwann wieder. Die Beziehung ist wichtig, dass man jemand findet. Und ich glaube, dass da ein Schlüssel drin liegt. Wenn Menschen Jesus kennenlernen wollen, dann brauchen wir die Beziehung zu diesen Menschen. Und das heißt, wir brauchen dich. Du musst mit diesen Menschen in Beziehung treten und ihnen irgendwie davon erzählen. Du musst diesen einen peinlichen Moment überwinden und ihnen davon erzählen. Vielleicht trifft dieser Mensch, dein Gegenüber, das du da hast, nie so intensiv auf einen Menschen, der mit Jesus lebt, wie du. Wir sagen, wenn du mit Jesus lebst, dass der Heilige Geist in dir wohnt. Das heißt, du trägst Gott in dir. Und wenn du einem fremden Menschen oder einem bekannten Menschen begegnest, dann trifft dieser Mensch in dir Gott. Du bist Botschafter, du triffst zu diesem Menschen und du bist der Weg, den dieser Mensch zu Jesus hat, weil du Jesus zu ihm bringst. Ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist und ich weiß nicht, ob euch klar ist, wie wichtig das ist. Dass diese Beziehung, die du zu der Person hast, dass die der Weg ist, wie dieser Mensch zu Jesus kommt, wenn er den nicht kennt. Vielleicht trifft er sonst keinen Christen, außer dich, oder keinen, den er so gut kennt. Ich weiß nicht, was es mit dir macht, wenn du das hörst. Vielleicht stresst dich das und du sagst, wie, es liegt an mir? Ich muss jetzt? What? Yeah, ich kann doch gar nicht, ich bin doch gar nicht. Wie soll ich denn? Vielleicht bist du auch müde und sagst, ja toll, erzählst mir super hier, stellst Erwartungen, aber ich probiere das da und es funktioniert nicht. Was meinst du, wie oft ich den schon eingeladen habe zum GoFresh? Der kommt einfach nicht. Ich habe alles versucht. Vielleicht fühlst du dich überfordert. Vielleicht sagst du, ah, ich traue mich nicht, weil ich weiß ja nicht, was der dann sagt oder wenn der auf mich guckt oder was auch immer. Ich glaube, dass das, was uns blockiert, das, was dich hindert, ganz viel damit zu tun hat, dass du nicht weißt, was deine Rolle ist, was deine Aufgabe ist. Und dazu habe ich noch eine kleine Umfrage. Einmal weiterklicken. Ihr dürft mal sagen, was ihr findet. Und zwar, was denkst du, muss ein Mensch, der jemand zu Jesus führt, können? Da kann man jetzt voten von 1 bis 10. 1 ist, muss man gar nicht können, ist total unwichtig, braucht kein Mensch. Und 10 ist, ohne das geht's gar nicht. Also, wer zu Jesus einladen möchte, muss das Evangelium gut verkaufen können, darauf achten, dass andere Gottes Willen tun, ein Vorbild sein, Gott verteidigen und erklären können, die Fragen der anderen beantworten können, bezeugen, was sie oder er mit Gott erlebt hat. Da fehlt das Er. Das ist weggegendert. Also ihr könnt jetzt abstimmen und sagt, nee, das braucht man gar nicht. Oder das muss man extrem gut können. Die Hälfte hat ungefähr abgestimmt. Es zeichnet sich schon ein Bild ab. Ganz vorne ist bezeugen, was sie mit Gott erlebt haben. Zweiter Platz ist ein Vorbild sein. Ein Vorbild sein für das, was man da vorlebt. Ich kann nicht erzählen, dass das so und so ist, wenn ich selber nicht lebe, denkt ihr. Ihr sagt, man muss das Evangelium gut verkaufen können, nicht so weit oben, aber immerhin auch. Gott verteidigen und erklären können und die Fragen der anderen beantworten können. Ist auch weit vorne mit einer 5. Ihr denkt nicht, dass man darauf achten muss, dass andere Gottes Willen tun. Das ist ziemlich weit unten. Genau, verkaufen können ist auch nicht so weit oben, aber so ein bisschen so ein Blickbild von euch. Vorbild sein ist weit vorne. Und ich möchte euch ein paar Dinge sagen, die wichtig sind für deine Rolle, damit du weißt, was du sein musst und was nicht. Und dafür habe ich eine kurze Aufzählung. Ich glaube nämlich, dass du vieles nicht sein musst und es könnte sein, dass dieser Gedanke in deinem Kopf ist. Und wenn er drin ist, dann möchte ich ihn heute rausschmeißen. Und ich hoffe, dass dir das sehr hilft. Was du nicht sein musst, wir können eine Folie weitergehen und gucken uns die über. Das Erste, was du nicht sein musst, ist ein Verkäufer. Du musst das Evangelium nicht verkaufen. Ich habe manchmal das Gefühl, wir denken, wir müssten das sein. Ganz ehrlich, habe ich bei manchen christlichen Veranstaltungen das Gefühl, die Leute denken, wir haben den letzten Schund dabei und wir müssen den irgendwie jemand andrehen. Bis der nicht merkt, dass das der letzte Rotz ist, bis der zu Hause ist. So habe ich das Gefühl, verkaufen wir das Evangelium. Ich weiß nicht, wie ihr für eure Veranstaltung einladet. Hey, wir haben da einen Teamkreis, wir haben da einen Kicker, es gibt auch immer Sandwich-Toast, total cool, wir spielen ganz coole Spiele und es gibt auch noch eine kurze Andacht. Aber gar nicht schlimm, die ist schnell vorbei und ihr müsst auch nicht, die tut auch fast gar nicht weh. Ja? Oder hier kommt zum Alpha-Kurs, erste Einmeldung ist, es gibt Essen. Ja, super. Ist auch gut. Es ist super, dass es da gemütlich ist und Essen gibt. Da stehen auch noch andere Sachen drauf. Aber mit was machst du Werbung? Oder wenn die Leute sagen, warum gehst du denn da immer in diesen Go Fresh? Ja, da ist Musik und da sind tolle Leute und normalerweise kann man auch mitsingen und so. Um was geht's denn da? Was ist eigentlich die Botschaft? Was ist der Inhalt? Ich habe das Gefühl, wir müssen so tun, als wäre das geil, was wir hätten, aber wir denken manchmal, das ist gar nicht besonders gut. Dabei haben wir die beste Botschaft der Welt. Das, was jedem Menschen, das Beste, was einem Menschen passieren kann, ist, dass er Jesus kennenlernt. Da bin ich fest davon überzeugt. Und wenn wir das alle überzeugt sind, dann müssen wir doch nicht so tun, als wäre das Schund. Warum leiten wir nicht zum Teenkreis ein und sagen, Junge, Teenkreis, ich weiß, du bist 14, dein Leben geht gerade völlig auseinander, alles Baustelle im Kopf, alles wird frisch verkabelt, alles durcheinander, aber es gibt eine Sache in deinem Leben, die steht fest. Das ist Jesus und den lernst du bei uns kennen. Und dann gibt es auch noch einen Kicker und noch Sandwich-Toast, aber darum geht's nicht. Was ist eigentlich das Zentrale? Wie reden wir mit Leuten? Und was ist unsere Haltung? Und wenn die merken, der will mir einen kaputten Staubsauger andrehen, da haben die auch keinen Bock darauf. Aber wenn die merken, du bist überzeugt von dem, was du in deinem Leben gefunden hast und du bist davon überzeugt, dass es auch für den anderen das Beste ist, dann musst du nicht ein besonders guter Verkäufer sein. Die Ware ist gut, das Produkt ist gut. Jesus ist das Beste, was passieren kann diesem Menschen. Du musst es nicht besonders gut verkaufen. Erstes Missverständnis. Was du auch nicht sein musst, ist das zweite Missverständnis. Das erste war der Verkäufer. Ich glaube, der zweite ist der Polizist. Ich hatte gehofft, dass meine Präsentation funktioniert. Herr würde sich hier sehen. Ich kann nicht sehen. Der Polizist, der zweite. Genau, das ist so ein bisschen der rausgeht und sagt, aufpassen, aufpassen, so geht's ja nicht und so darf man aber nicht leben, die Christen sind da aber so, tü. Ich weiß nicht, hoffentlich nicht so viele von euch, aber vielleicht ist das auch was auf dich zutrifft, dass du sagst, ja, ich denke, eigentlich müssten die Leute sich erstmal ändern, bevor sie Jesus kennenlernen. True Story, es ist andersrum. Man lernt erst Jesus kennen und dann ändert man sich hoffentlich irgendwann, wenn man es verstanden hat oder wenn man von ihm verändert wird. Der Heilige Geist zieht in mir ein und verändert mich dann. Also wir müssen nicht die Weltpolizei sein. Das nächste Missverständnis ist der Verteidiger und den habe ich das Gefühl, der ist ganz tief in uns drin. Also wenn jemand zu dir kommt und sagt, ja, die Sache mit deinem Gott, aber was ist denn mit dem Papst und den Kreuzzügen und dem ganzen Kindesmissbrauch und was ist denn überhaupt mit dem Leid in der Welt? Und warum kümmert sich Gott nicht darum? Und was macht Gott denn da? Und auf einmal merkst du fällst in so eine Verteidigungshaltung. Wie so beim gerechten Verteidiger. Ja, aber der Angeklagte hat ja gar nicht und überhaupt und du musst dir überlegen, Gott, er hat ja auch viel zu tun und manchmal ist ja auch nicht und so und es war dunkel und es haben die falsch verstanden und so. Du fängst an zu verteidigen und zu erklären. Ich merke, dass ich oft in diese Falle tappe. Vielleicht geht es dir auch so. Du musst Gott nicht verteidigen. Also nochmal ganz kurz einen Schritt zurück, ja. Auf der einen Seite der allmächtige, allwissende Gott, auf der anderen Seite du. Gott wird angegriffen. Wer sollte sich verteidigen? Du? Oder er? Es kriegt er gut alleine hin. Du musst Gott nicht verteidigen. Musst du nicht. Du darfst es zulassen. Du kannst sagen, hey, gute Frage. Stell sie ihm doch mal direkt. Du musst dich nicht vor Gott stehen. Du musst dich nicht beschützen. Keine Angst. Der wird nicht allein zertreten wie so ein Blümchen oder so. Vielleicht hast du das so in dir drin. Und das nächste ist, vom Verteidigen ist ein ganz kleiner Schritt nur zum Opfer. Vielleicht hast du das Gefühl, wenn ich von Jesus weiter erzähle, dann werde ich zum Opfer, dann werde ich angegriffen. Ja, vielleicht eher so auch in der Schule oder so, wenn er sagt, ja, dann wenn ich dann erzähle, dass ich in Gottesdienst gehe, dann gleich, oh, ha, 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 was ist denn mit dir? Und du hast das Gefühl, oh, dann werde ich ganz klein. Dann werde ich zum Opfer. Und dann muss ich mich auf einmal verteidigen dafür, dass ich an Gott glaube. Du darfst selbstbewusst sein. Das, was du hast, das, was Gott in deinem Leben ist, ist das Großartigste, was es gibt. Und wenn jemand das nicht sieht, das ist völlig in Ordnung. Und es darf ja auch jemand sagen, du bist dumm. Dürfen die gerne sagen. Du weißt aber, das stimmt nicht. Jesus ist in mir und das ist das Beste. Und wenn du diese Haltung hast und wenn du weißt, dass das so ist, dann hast du ein anderes Selbstbewusstsein, ein anderes Auftreten. Dann bist du nicht so, es tut mir ganz leid und so. Sagst du, ja, ist okay, du darfst gerne Fragen haben, ist kein Problem. Du bist nicht das Opfer. Das hat Jesus schon getan am Kreuz, musst du nicht machen. Einen letzten habe ich, glaube ich, noch für euch dabei, was du nicht sein musst. Du musst nicht perfekt sein. Du musst nicht alle Antworten wissen. Du musst nicht alle Fragen beantworten können und das perfekte Vorbild sein. Ich erlebe das ganz oft, dass sie sagen, ja, wenn ich dem was sage und dann stellt er mir eine Frage und wenn ich die Antwort nicht weiß, dann ist doch blöd. Dann kann ich doch nicht weiter. Musst du gar nicht sein. Oder dass Leute sagen, ja, wenn ich erstmal Theologie studiert habe, dann kann ich. Oder das muss doch der andere machen. Der kann doch, hier, der hat doch Theologie studiert, der kann das doch von Jesus erzählen. Muss doch nicht ich machen. Das ist nicht deine Aufgabe, perfekt zu sein. Gott braucht dich nicht, weil du perfekt bist. Die Bibel spricht, wenn sie davon redet, was unsere Aufgabe ist, von einem Wort. Und ihr habt es schon richtig rausgefunden vorhin in der Umfrage. Es gibt ein Wort, das steht in der Bibel. Ich habe einen Bibelvers für euch, könnt ihr auswendig lernen. Wenn ihr hier oben, sind da die Konfis? Wenn ihr Bibelvers auswendig lernen wollt, jetzt, super. Jesus hatte 12 Jünger, deswegen Lukas 24, Vers 48. Ja, einfach, 12, 24, 48. Lukas 24, Vers 48 hat auch nur 4 Worte, kriegt ihr hin. 4 Worte. Und seid dafür Zeugen. Lukas 24, 48. Ein Bibelvers mit 4 Worten. Und seid dafür Zeugen. Zeuge sein, das ist deine einzige Aufgabe. Das ist deine Rolle. Und wenn wir nochmal im Gericht sind, ne, der Verteidiger, der Ankläger, das Opfer, was macht der Zeuge? Der Zeuge ist eigentlich von dem ganzen Fall erstmal unbeteiligt. Er ist nicht der Richter. Ihr müsst nicht entscheiden, was richtig und falsch ist. Ihr müsst nicht die Weltpotenzial sein. Musst du gar nicht. Das Einzige, was du machen musst, ist, du wirst gerufen in den Zeugestand, du gehst hin und du sagst, was du gesehen und erlebt hast. Du sagst, ich habe das erlebt. Und das kann dir keiner absprechen. Niemand kann sagen, das stimmt nicht. Kann er sagen, aber ist ja egal, weil du sagst, das habe ich gesehen. Das ist mein Zeugnis. Und dann gehst du wieder raus. Und ob da jemand verurteilt wird und was damit passiert, ist dem Zeugen egal. Der Zeuge sagt einfach nur, was er gesehen hat. Und das ist deine Aufgabe. Jesus braucht keine Verkäufer. Der braucht keine Verteidiger. Der braucht keine Polizisten. Der braucht keine perfekten Leute. Der braucht nur Zeugen. Dazu beruft er seine Jünger. Seid meine Zeugen. Das ist deine Aufgabe, hinzugehen und dein Zeugnis zu sagen. Und dann kannst du sagen, ich glaube an Gott des und deswegen. Das ist mein Zeugnis, deswegen glaube ich an Gott. Und mal ganz unter uns, wenn eine Rückfrage kommt und du kannst sie nicht beantworten, dann macht es dein Zeugnis nur umso stärker. Dann kannst du nämlich sagen, ich weiß nicht, warum Gott das Leid auf der Welt zulässt. Und ganz ehrlich, mich stört das auch. Ich weiß es nicht. Aber mein Vertrauen auf diesen großen Gott ist größer als diese Frage. Ich glaube trotzdem an Gott. Und dann wird dein Gegenüber sagen, hey, warte. Krass, du hast auch diese Frage, die ich auch habe und glaubst trotzdem an Gott. Dann könnte ich ja auch an Gott glauben. Versteht ihr den Mechanismus? Wenn du sagst, ich muss dir erst alles erklären, ich erkläre dir alles und wenn du alles verstanden hast, dann nein, das ist falsch, das ist Käse. Und das fragt auch keiner und das ist doch nicht verlangt und die Bibel sagt das auch nicht und Gott will das gar nicht von dir. Er will nur eine Sache von dir, dass du Zeuge bist. Dass dich berufen lässt in den Zeugenstand. Manchmal passiert das. Manchmal so wie bei mir im Auto, dass man das Gefühl hat, Gott sendet mich jetzt zu einer Person. Vielleicht kennst du diese Situation auf der Arbeit und du merkst, oh, jetzt wird es gerade ganz knifflig. Da stellt jemand eine spannende Frage. Da ist was Schlimmes passiert. Oder jemand hat eine echt wichtige Frage. Jemand kommt an der Stelle nicht weiter, ist niedergeschlagen und auf einmal merkst du, jetzt bin ich gefragt. Jetzt kann ich von Jesus erzählen. Und das ist der Moment, wo der Heilige Geist dich in den Zeugenstand ruft und sagt, du bist jetzt der Botschafter. Ich möchte jetzt durch dich in dieses Leben sprechen. Und es kann sein, dass es peinlich ist und es kann sein, dass es schief geht, aber ich brauche dich jetzt. Und damit du dein Zeugnis formulieren kannst, ist es gut, wenn du weißt, was dein Zeugnis ist. Warum glaubst du an Gott? Warum bist du der Meinung, dass es eine gute Idee ist, an ihn zu glauben? Und es kann bei jedem von uns anders aussehen. Kannst du überlegen, warum ist das eigentlich für mich so wichtig? Vielleicht, weil du immer Probleme hattest mit der Familie und bei ihm hast du endlich einen Vater, der dir hilft. Oder du hast eine Ansprechstation. Oder du hast jemanden, der dich braucht. Oder du hast jemanden, der deine Verletzungen heilt. Oder du hast jemanden, der deine Fehler in Ordnung bringt. Oder du hast jemanden, der dir sicher zusagt, was in Zukunft kommt. Du brauchst keine Angst mehr vor dem Tod haben. Es gibt tausend Möglichkeiten, warum du sagst, Gott ist für mich derjenige, an den ich mich halte. Ich lebe mit ihm, weil. Und ich will dich einladen, das jetzt mal zu formulieren. Für dich selber einmal zu formulieren und zu sagen, warum lebst du mit Gott? Was ist dein Zeugnis? Und weil es ermutigend ist, von anderen zu lesen, was sie sagen, darfst du das bei Mentimeter reinschreiben. Es gibt gleich eine offene Folie, da kannst du einen kurzen Text reinschreiben, ein paar Sätze, einfach nur so auf den Punkt gebracht. Was ist das, was dich an Gott begeistert? Warum lebst du mit Gott? Die Band fängt schon an, Musik zu machen, die fängt schon an, uns ins nächste Lied mit reinzunehmen und ihr könnt während der Zeit hier vorne mitlesen, was das Zeugnis der anderen Person ist. Schreib ins Handy, warum lebst du mit Jesus? Und das ist dann auch das, was du formulieren kannst, wenn dich jemand fragt und sagst, warum überhaupt? Kannst du es auf den Punkt bringen, auf eine SMS, 160 Zeichen, versuch's mal.
Menschen, die ich schätze, weil sie in sich ruhen, Frieden in sich tragen und die Gutes leise tun. Menschen, die mit dir verbunden sind, die dir vertrauen, vertrauen wie ein Kind. Menschen, die ich schätze, dich sehen, die dir noch vertrauen, selbst wenn sie dich nicht verstehen. Menschen, die mit dir verbunden sind, die dir vertrauen, vertrauen. wie ein Kind. Sie sind Botschafter der Liebe, Boten deines Friedens, Botschafter von dir und deiner neuen Wirklichkeit. Sie sind Botschafter der Liebe, Boten deines Friedens, Botschafter von dir in unserer Zeit. Nehmen sich die Zeit, hören anderen zu und sind zum Dienen bereit. Menschen, die mit dir verbunden sind, die dir vertrauen, vertrauen wie ein Kind. Sie sind Botschafter der Liebe, Boten eines Friedens, Botschafter von dir, deiner neuen Wirklichkeit. Sie sind Botschafter der Liebe, Boten deines Friedens, Botschafter von dir in unserer Zeit. Dein Reich hat mit dir angefangen, dein Reich reicht bis in die Ewigkeit. Werden, da wo Menschen dir vertrauen, da wo wir dir ganz vertrauen, sind wir Botschafter der Liebe, Boten deines Friedens, Botschafter von dir und deiner neuen Wirklichkeit. Wir sind Botschafter der Liebe, Boten deines Friedens, Botschafter von dir in unserer Zeit.
Sehr bewegend, was dich bewegt, mit Jesus zu leben. Gottes Auftrag sind 4 Worte an dich und seid dafür Zeugen. Und ich will dir ein Gebet beibringen, es hat 5 Worte, das wäre deine Antwort darauf. Und diese 5 Worte heißen: Heiliger Geist, wirke durch mich. Heiliger Geist, wirke durch mich. Das ist dein Gebet, das du beten kannst, wenn du morgens aufstehst, wenn du in die Schule gehst, wenn du unterwegs in der Pause bist bei der Arbeit, wenn du abends zum Fußballverein fährst, wenn du ins Kino gehst, wenn du einkaufen gehst. Heiliger Geist, wirke durch mich. Und wenn du anfängst, das zu beten, dann wird es immer öfter passieren, dass der Heilige Geist dich in den Zeugenstand beruft. Dass du von ihm gebraucht wirst, weil du dich zur Verfügung stellst. Er wirkt nicht gegen deinen Willen, aber wenn du ihn einlädst und wenn du sagst, ich möchte das gerne, dann wird das passieren. Und das sind großartige Erlebnisse. Heiliger Geist, wirke durch mich. 5 Worte, die du beten kannst. Ich möchte beten und ich lade dich ein, jetzt schon aufzustehen, weil wir danach gemeinsam das Vaterunser beten. Großallmächtiger Gott, ich danke dir von Herzen, dass du uns zutraust, deine Zeugen zu sein. Dass wir mit unserem Leben, so schief es läuft und so viel wir nicht verstehen können, Zeuge sein dürfen für dich. Dass wir hinweisen dürfen auf dich in all unserer Unvollkommenheit, auf dich, der du so vollkommen bist. Danke, dass du durch uns wirkst. Danke, dass du uns gebrauchst und dass du in uns wohnst. Danke, dass wir Menschen begegnen können und dass sie dann dir begegnen. Das ist ein großes Wunder. Und ich bitte dich, dass du uns ausstattest mit Mut, dass wir uns über die peinlichen Momente hinwegsetzen. Ich bitte dich, dass du uns gebrauchst, dass du uns rufst, dass wir uns von dir rufen lassen und dass wir erleben können, wie Menschen in ihrer Biografie verändert werden, weil du durch uns wirkst. Danach sehne ich mich und danach sehen wir uns und wünschen uns das und strecken uns danach aus.